Wenn Sie auf unserer Internetseite nachgesehen haben, dann haben Sie festgestellt, dass nicht das Thema dran ist, was eigentlich vorgesehen war, nämlich die Fußwaschung von Jesus mit dem Untertitel Der größte Liebesbeweis, sondern dass es heute heißen soll, heißt Missionsgedanken. Das mit der Fußwaschung, das füllt einen ganzen Gottesdienst und das mache ich das nächste Mal. Und das ist übrigens dann auch für lange Zeit zumindest die letzte Predigt, die ich hier halte. Aber heute habe ich was dazwischen geschoben aus gegebenem Anlass, weil wir eben diese Verabschiedung von Nicole haben und da geht es um Mission. Und ich habe auch nicht so viel Zeit, es gibt eine Kurzpredigt und wir haben dann noch sehr viel anderes. Wir feiern Abendmahl, wir hören einen Bericht von der Missionsgesellschaft, mit der Nicole ausreist und wir hören dann Nicole selber und das füllt alles diesen Gottesdienst, ich hoffe, auf sehr abwechslungsreiche Art und Weise. Also jetzt einfach ein paar Missionsgedanken und natürlich wähle ich dazu den Text aus Matthäus 28. Ich muss mal gerade hier noch, oder René, kannst du es noch drehen? Ah, okay. Klappt scheint's nicht. Hauptsache hier klappt's. Alles klar. Also ich lese mal den Text hier, den sogenannten Missionsauftrag aus Matthäus 28. Das sind genau die letzten drei Verse des Matthäus-Evangeliums. Und ich werde dazu nur zwei Gedanken weitergeben. Man könnte über diesen Missionsauftrag locker ein ganzes Sonntagsquattro machen. Der ist dermaßen vielgestaltig und tiefgründig, aber ich muss mich auf zwei Gedanken oder Gedankenanstöße beschränken. Also, wie lautet der Missionsauftrag? Jesus sagt, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Wir haben in unserer Gemeinde unter anderem eine Abteilung für die Kinderarbeit, das haben wir gerade mitbekommen. Wir haben eine für die Jugend, eine für die Senioren, eine für die Missionare, davon hören wir nachher noch mehr. Und dieser Missionsauftrag, der gilt natürlich für die Missionare. Geht hin in alle Welt, sagt Jesus. Das tun nur unsere Missionare. Und wir anderen, wir Sitzenbleiber, wir Zuhausehocker, ja, uns betrifft dieser Befehl nicht, denken wir. Hoffen wir vielleicht sogar. Warten Sie mal ein oder zwei Minuten ab, dann denken Sie vielleicht nicht mehr so. Ich könnte den gleichen Gedankengang auch noch so präsentieren. Wir teilen unsere christliche Arbeit folgendermaßen auf. Erstens Arbeit an Nichtchristen. Das nennen wir dann Mission oder Evangelisation. Da geht es darum, dass Menschen mit der Botschaft von Jesus bekannt gemacht werden und dass wir sie zur Umkehr bewegen. Zweitens die Arbeit an Christen und Mitchristen. Da geht es darum, dass Christen in ihrem Glauben vorankommen. Das, was wir Heiligung nennen, der ganze lange Prozess, der dann erst überhaupt einsetzt. Und drittens die Arbeit in der Gemeinde. Da geht es darum, dass wir nicht Einzelchristen bleiben, sondern eine schlagkräftige Gemeinschaft bilden. Das sind die drei großen Aufgaben und Arbeitsbereiche. Und wieder würden wir sagen, der Missionsauftrag, der betrifft natürlich den ersten Bereich. Geht hin in alle Welt und bringt Menschen dahin, dass sie Christen werden. Und die anderen Bereiche, na, die haben nichts mit dem Missionsbefehl zu tun, denken wir. Aber mit dem Denken kann man manchmal ganz schön daneben liegen. Denken ist Glückssache und nicht jeder hat Glück. Und man kann nicht jeden Prozess gewinnen, auch nicht jeden Denkprozess. So ist das halt. Wir müssen uns mal den Missionsauftrag genauer ansehen. Und dann machen wir gleich eine sehr überraschende Feststellung. Der besteht nämlich gar nicht nur aus einem Befehl. Das ist gar nicht nur ein Auftrag. In Wirklichkeit enthält dieser Missionsauftrag vier Befehle. Und diese vier Befehle, die stehen nicht alle nebeneinander, als wären sie vier gleichgeordnete Aufträge, sondern es handelt sich um einen Hauptauftrag und drei Nebenaufträge. Oder besser gesagt, einen übergeordneten Auftrag, der alles umfasst, und drei untergeordnete Aufträge, die erklären, wie man den Hauptauftrag ausführen soll, wie man ihm gerecht wird, wie man ihn praktisch durchführen kann. Das sieht also konkret so aus. Der übergeordnete Gesamtauftrag macht die Menschen aller Völker zu meinen Jüngern. Und im Griechischen ist das, dieser obere Satz, das einzige Vollverb. Ich erfinde also diese Aufteilung nicht. Wenn man das Griechische liest, steht das genau so da in dieser Aufteilung. Ein Vollverb, die Hauptaussage, macht die Menschen aller Völker zu meinen Jüngern. Und dann kommen drei Partizipien, die sind untergeordnet, die erklären, was es mit diesem Hauptverb auf sich hat. Indem ihr erstens zu ihnen geht, indem ihr zweitens sie tauft und indem ihr drittens sie lehrt, alles zu befolgen, was ich geboten habe. Das ist die Entfaltung des Hauptauftrages, Menschen zu Jüngern Jesu zu machen. Und diese drei einzelnen Bereiche schauen wir uns ein ganz bisschen genauer an. Erstens, macht Menschen aller Völker zu meinen Jüngern, indem ihr zu ihnen geht. Wir sind ja eine sehr mobile Gesellschaft geworden. Mit Geländewagen, mit Hochgeschwindigkeitszug, mit Kreuzfahrtschiff und Düsenjet. Und deswegen tun wir das doch sowieso alle, hingehen. Das ist ja das Erste, was wir machen sollen, hingehen zu allen Völkern. Das tun wir alle immer wieder mal. Wir reisen in die ganze Welt. Am verlängerten Wochenende ein Städtetrip ins benachbarte Land, im Sommerurlaub, Badeferien in der Südsee oder eine Safari in Ostafrika, im Ruhestand, wenn man es sich leisten kann, eine Kreuzfahrt rund ums Mittelmeer. Wir gehen in alle Welt und überall treffen wir auf fremde Völker. Auftrag Nummer eins erfüllt? Natürlich nicht. Geht hin in alle Welt, geht zu allen Völkern. Das schließt, so wie Jesus das gemeint hat, ein, dass man diesen Menschen das Evangelium verkündet. Und das ist kein so einfacher Prozess, wie sich auf dem Kreuzfahrtschiff in Liegestuhl zu räkeln. Da muss man erstmal in aller Regel die fremde Sprache lernen. Da muss man sich in eine fremde Kultur hineindenken und hineinleben. Das kann Jahre gehen. Das ist ein aufwendiger, ein anstrengender Prozess. Aber das ist die Investition, die wir leisten müssen, wenn wir mit dem Missionsauftrag klarkommen wollen. Und das ist eine lohnende Investition. Denn so bekommen die Menschen die großen Taten Gottes zu hören und können entscheiden, ob sie darauf eingehen wollen oder nicht. Also, das ist der erste Schritt. Gehen. Der zweite Schritt, taufen. Sehen Sie, das erste, das nennen wir Evangelisation oder Missionierung. Taufen, dahinter steckt ein anderer Grundbegriff, nämlich Umkehr oder Bekehrung oder ich könnte auch sagen Wiedergeburt. Denn mit Taufen ist ja nicht einfach eine automatisch wirksame Handlung gemeint, als wäre jemand automatisch dadurch Christ, dass er ins Taufbecken steigt. Das macht ihn nicht zum Christen. Erst recht ist keine Zwangshandlung gemeint, als könnte man jemand ungefragt oder gar gegen seinen Willen taufen und damit zum Christen erklären. Nein, so wie das Neue Testament Taufe sieht, ist das der Abschluss eines Prozesses. Und zwar der Abschluss einer persönlichen, freiwillig getroffenen Entscheidung für Jesus. Das ist eine ganz bewusste Sache. Das tut nicht jemand anders für mich, das vollziehe ich selber. Ich entscheide mich, mein Leben Jesus zu unterstellen und ihn meinen Herrn sein zu lassen und meinen Retter. Und wenn ich mich dann taufen lasse, dann bin ich schon Christ, aber damit symbolisiere ich für die ganze Umwelt, für meine Familie, für meine Freunde, wer immer da miterlebt, ich symbolisiere, dass mein bisheriges Leben abgebrochen wird und dass ein neues Leben anbricht. Abbruch des Alten, Anbruch des Neuen, des Lebens mit Jesus. Also die Taufe steht für Umkehr und Wiedergeburt. Und jetzt noch das Dritte, was Jesus sagt. Indem ihr sie lehrt, also lehren. Was sollen denn die Neubekehrten gelehrt werden? Natürlich die Bibel, und zwar in ihrem ganzen Umfang, Altes und Neues Testament, Schöpfung und Erlösung, Evangelium und Gesetz, Menschwerdung Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt, Wiederkunft von Jesus Christus, Mission und Gemeindebau, ewiges Gericht und ewiges Heil. Einfach alles das, was wir unter dem Stichwort Dogmatik zusammenfassen. Lehre, die gesamte biblische Lehre. Paulus sagt mal den Kolossern, ich habe euch nichts unterschlagen von dem, was zur Lehre Gottes gehört. Aber dann natürlich auch alles das, was zur Ethik gehört, also zur Anwendung der Lehre, die Praxis des Christseins. Wie lebe ich jetzt diese Lehre aus in meiner Familie, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Gemeinde? Jesus sagt, lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und das heißt, wenn man alles befolgen will, dann bleibt der Glaube nicht nur im Kopf, auch nicht nur füllt er das Herz, sondern er muss auch die Arme und die Beine in Bewegung setzen, die Hände und die Füße. Das ist manchmal mit sehr viel Aufwand verbunden. Mit viel mehr Aufwand als dieser erste Schritt zu Jesus. Vielleicht noch mit viel mehr Kämpfen und Anfechtungen, mit Rückschlägen. Und man rappelt sich wieder auf und macht einen neuen Anlauf und kommt ein Stück weiter. Der große Missionar und Evangelist Billy Graham hat einmal gesagt, es braucht 10% Arbeit, um jemand für Christus zu gewinnen und 90% Arbeit, damit Christus in ihm Gestalt gewinnt. Wenn man das alles überschaut, also das zu diesem übergeordneten Auftrag hingehen, taufen und lehren gehört, dann ist klar, dass dieser sogenannte Missionsbefehl weit mehr ist als nur ein Missionsbefehl in diesem engen Sinn, wie wir es gebrauchen. Der ist mit einem Satz zusammengefasst das gesamte Programm, das Jesus für die jetzige Zeit aufgestellt hat. Das Arbeitsprogramm für seine Gemeinde zwischen seiner Auferstehung und seiner Wiederkunft. Und natürlich gehört zu diesem Arbeitsprogramm auch Mission im Ausland. Aber dazu gehört auch Evangelisation im Inland. Und dazu gehört auch, dass man Gemeinden gründet und Gemeinden begleitet und betreut. Und dazu gehört Seelsorge und Beratung von Christen. Und dazu gehört sozialdiakonische Arbeit an Menschen, die Hilfe brauchen. Das ist alles mit drin in diesem Programm. Macht sie zu meinen Jüngern. Ein Jünger, das ist mehr als nur einer, der einen ersten Schritt gemacht hat. Ein Jünger, das griechische Wort ist einfach Schüler. Das könnte man genauso gut von der Schulklasse verwenden. Das sind Schüler und Schüler, die treffen nicht nur einmal ihren Lehrer, sagen Hallo und gleich wieder Tschüss, sondern die setzen sich ins Klassenzimmer Tag für Tag und fangen an zu lernen und büffeln und nehmen sich den Lehrer zum Vorbild, wenn es ein guter Lehrer ist. Und das geht Jahre. Und bei uns geht es das ganze Leben. Macht sie zu meinen Jüngern, das ist ein Lebenskonzept. Wir sind Schüler von Jesus und das dauert unser ganzes Leben. Der Missionsauftrag, der ist nicht abgehakt, wenn einer mal zu Jesus gefunden hat, sondern im Grunde fängt er dann erst an. Man hört ja oft die Behauptung, um ein Missionar zu sein und ins Ausland zu gehen, da muss man berufen sein. Man muss einen klaren Ruf von Jesus bekommen haben. Sonst hält man die Schwierigkeiten nicht durch, die bei dieser Arbeit auf einen warten. Sonst trägt der Dienst keine Früchte. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, nein, es ist genau umgekehrt. Man muss einen besonderen Ruf haben, wenn man zu Hause bleiben will. Denn der Missionsbefehl ruft uns ja ins Ausland, geht hin in alle Welt. Das ist doch ein Ruf an alle Christen, die 12 oder die 11, die standen stellvertretend für alle, die ganze Gemeinde. Also, wenn einer sagt, ich bleibe zu Hause, dann muss er einen Extra-Ruf haben. Ich glaube, so oder so, bei dieser Art Argumentation hat man nicht ganz begriffen, dass der Missionsbefehl mehr ist als nur ein Aussendungsbefehl ins Ausland. Wenn man nämlich so denkt, die Missionare, das sind die, die diesen Befehl befolgen, die ziehen ja los, dann kommt gleichzeitig so ein Glücksgefühl auf. Da muss ich ja kein schlechtes Gewissen haben, wenn ich nicht für Jesus ins Ausland gehe. Ich kann schön zu Hause bleiben und zugucken, was die anderen alles so leisten. Das wäre ein fatales Missverständnis, denn der Missionsauftrag, der gilt eben wirklich allen. Der umschreibt Aufgaben, die alle Christen zu tun haben. Und dazu gehört eben auch, dass Christen sich an ihrem Ort, in ihrer Gemeinde einsetzen. Eben auch die Zuhausebleiber. Auch die haben für Jesus einen Job zu erledigen. Hinterm Ofen zu sitzen und sich von einem anstrengenden Einsatz für die Gemeinde zu erholen, das ist völlig legitim. Aber hinterm Ofen zu sitzen als Lebenseinstellung, weil es da so schön warm ist und weich und gemütlich, das gilt bei Jesus nicht. Jeder Christ ist gerufen. Jeder Christ ist ein Missionar, soll es sein, ob in Übersee oder am Zürichsee. Spielt überhaupt keine Rolle. Wir selbst missionieren als Gemeinde. Wir missionieren, damit Gemeinden entstehen und damit Gemeinden bestehen bleiben. Sehen Sie, eine Missionsarbeit, die nicht das Ziel verfolgt, Gemeinde zu bauen, die verpufft ihre Kraft, die bleibt auf halber Strecke stehen. Und eine Gemeinde, die nicht das Ziel verfolgt, Mission zu treiben und Menschen in Beziehung zu Jesus zu bringen, die ist nicht neutestamentlich eingestellt und die verliert ihre Existenzberechtigung. So schließt sich dieser Kreis. Hingehen, predigen, taufen, lehren, befolgen. Und zum Befolgen gehört dann wieder das Hingehen. Und so geht das wieder von vorne los. Dieser Missionsauftrag, der beschreibt einen vollen Kreis. Wer am Ende ankommt, der kann wieder von vorn beginnen. Ist kein Wunder, dass dieser Missionsauftrag so umfassend ist. Das ist nämlich das Vermächtnis, das Jesus uns hinterlassen hat. Sein letzter Auftrag, seine letzten Worte an seine Jünger, bevor es in den Himmel ging. Und das gilt allen seinen Nachfolgern, nicht nur den auserwählten Missionaren, den Auslandsmissionaren. Deshalb ist es eigentlich besser, man würde nicht von Missionsauftrag sprechen, sondern von Sendungsauftrag. Das Wort Mission kommt ja vom lateinischen Missio und das heißt einfach Sendung. Und das geht zurück aufs griechische Apostelein, Senden. Der Apostel ist eigentlich einfach der Gesandte. Diese 11 Apostel, denen Jesus das sagte, die stehen stellvertretend für alle Christen. Wir sind alle in gewissem Sinn Apostel, Gesandte, Botschafter von Jesus. Jesus hat mal gesagt zu seinen Jüngern, so wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie wurde Jesus gesandt vom Vater? Um Menschen zu retten. Aber dann auch, um die Geretteten zu schulen, eben seine Jünger. Und dann auch, um Menschen in Not Hilfe zu bringen. Er hat geheilt, er hat ihnen zu essen gegeben, er hat sie vom Tod auferweckt. Alle diese Dinge. Wenn das die Sendung von Jesus umschließt, dann ist unsere Sendung nicht kleiner. Wir sollen genauso Menschen Rettung bringen und sie dann schulen und ihnen helfen. So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. So, das war der erste Gedanke und Gedankenanstoß. Jetzt kommt der zweite, der ist ganz kurz. Jesus sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Darum sollt ihr zu allen Völkern gehen und die Menschen zu meinen Jüngern machen. Das ist eine eigenartige Logik, finden Sie nicht auch? Jesus stellt erstmal seine eigene Macht heraus. Mir ist alle Macht gegeben. Und jetzt müsste doch die logische Folgerung sein, deshalb gehe ich zu allen Völkern. Oder er müsste andersrum sagen, euch ist alle Macht gegeben, deshalb geht zu allen Völkern. Aber hier steht etwas anderes. Er hat die Macht und wir sollen gehen. Das ist wie wenn ich zu meinem Kind sagen würde, ich habe das Geld und du musst jetzt einkaufen. Das macht doch keinen Sinn, oder? Das würde nur Sinn machen, wenn mein Kind irgendwie an mein Geld herankäme. Wenn ich es ihm überreiche oder wenn es weiß, es darf sich an meinem Portemonnaie bedienen. Dann kann es einkaufen. Aber wenn ich einfach sage, hier, ich bin der, der das Geld hat und du hast den Auftrag einzukaufen, das funktioniert ja nicht. Und genau dieses Spiel steht zwischen den Zeilen. Wenn Jesus sagt, ich habe alle Macht, darum geht ihr hin. Das wird im Missionsauftrag vorausgesetzt, dass zwischen der Macht von Jesus und unserer Arbeit eine geheime Verbindung besteht. Jesus will uns Mut machen. Was mein ist, das ist auch dein. Meine Macht ist eure Macht. Ich bin mit meiner Macht bei euch und zwar immer und überall. Auch an den entferntesten Orten dieser Erde und bis an den letzten Tag der Weltgeschichte. Habt keine Angst, ihr seid für diesen Auftrag gerüstet. Zwischen Jesus und uns fließt so ein geheimer, unsichtbarer Kanal. Eine unsichtbare Straße verläuft dort, auf der Jesus seine Macht, seine Liebe, seine Klugheit zu uns transportiert, damit wir sie einsetzen können und unseren Auftrag erfüllen und dann selber wieder zu Kanälen werden, wo die Liebe weiterfließt. Und doch sagt Jesus nicht einfach, euch ist alle Macht gegeben, darum geht hin. Irgendwie zieht er einen klaren Trennstrich. Mein ist die Macht und euer ist der Auftrag. Irgendwie ist es Jesus wichtig, dass wir hier unterscheiden. Und ich glaube, ich weiß warum. Er will uns klar machen, dass wir nicht in eigener Kraft auftreten können. Mit eurer eigenen Kraft wird es euch nicht gelingen. Aus euch selber heraus werdet ihr niemals erfolgreich sein, niemals sinnvoll und mit Frucht missionieren können. Baut nicht auf eure Kraft, baut auf meine Kraft. Wir erzählen von Jesus nicht, weil wir die Fähigkeit dazu hätten, sondern weil Jesus uns befähigt. Wir gewinnen einen Menschen nicht, weil wir so überzeugend daherreden können, sondern weil Jesus uns die Argumente dafür liefert. Es muss bei all unserer Arbeit deutlich werden, dass wir nicht im eigenen Auftrag kommen, sondern im Namen von Jesus. Dass es nicht um unsere Person geht, sondern um den lebendigen Gott. Dass nicht der Prediger alle Gewalt hat, sondern Jesus. Unser gesamter Dienst muss von uns wegweisen auf Jesus. Stellen Sie sich vor, an Ihrer Haustür steht ein Polizist mit einem Hausdurchsuchungsbefehl. Ich wünsche das keinem von euch, aber so Sachen gibt's ja. Wie verschafft sich dieser Polizist bei Ihnen Eintritt? Durch seine Körpergröße, weil er vielleicht 2 Meter und so ein richtiger Schrank ist? Oder dank seiner muskelbepackten Arme? Oder mit einer dröhnenden Bassstimme? Nichts von all dem. Er kommt eben nicht in seinem eigenen Namen. Er kommt im Auftrag der Staatsgewalt. Er weist sich mit Hilfe seiner Polizeimarke aus und legt den Durchsuchungsbefehl vor, der ist von einer höheren Instanz als ihm selber ausgefertigt. Und deshalb und nur deshalb muss man ihm die Tür öffnen. Wie stark der Beamte ist, das spielt überhaupt keine Rolle. Das mag ein mickriges Männchen sein, schüchtern, unsportlich, zu Hause ein Pantoffelheld, spielt alles keine Rolle. Er kommt im Auftrag einer höheren Macht. Und das und nur das gibt ihm seine Autorität. Sehen Sie, entscheidend, damit wir den Missionsauftrag erfüllen können, ist nicht, was ich bin und was ich kann und was ich habe. Ich habe nämlich nichts, was vor Gott wirklich was wert ist. Entscheidend ist, was Jesus kann und was Jesus hat. Und er hat alles. Und er gibt mir an allem Anteil. Mit dem Missionsbefehl sagt uns Jesus, verlasst euch nicht auf eure eigene Kraft. Mein ist alle Gewalt. Also die letzte Quelle unserer Kraft liegt, der Kraft liegt nicht in uns, sondern in ihm. Ein Weg, wie wir diese Quelle immer wieder anzapfen können, an jeder Station, wo wir beteiligt sind an der Erfüllung dieses großen Auftrags, das ist das Gebet. Beten verbindet uns mit unserem Herrn. Beten öffnet diesen Kanal von Gott zu uns und macht uns dann selber zum Kanal für andere. Dann müssen wir beim Missionieren nicht mehr Angst haben, vielleicht verlacht zu werden. Dann treibt uns höchstens noch die Angst um, dass die anderen sterben könnten, ehe sie die gute Nachricht gehört haben. Und vor allem erfüllt uns eine unbändige Freude. Wir haben diese gute Nachricht. Wir können sie weitergeben. Und wenn wir das tun, dann sind wir Jesus gehorsam. Das macht froh. Und Jesus ist dabei und er lässt es uns gelingen. Er liebt dieses Gegenüber, auch wenn der vielleicht zunächst einmal überhaupt nichts von Gott wissen will und völlig verschlossen ist. Gott hat mein Leben neu gemacht. Er kann auch das Leben des anderen genauso neu machen wie bei uns. Und ich glaube, diesen Draht zu Gott, den gewinnen wir immer wieder. Der läuft immer wieder heiß, wenn wir beten. Das Gebet spielt bei der Erfüllung des Missionsauftrages eine entscheidende Rolle. Und dazu erzählt uns meine Frau jetzt zum Abschluss dieses Teils noch ein kleines Beispiel. Und danach feiern wir direkt anschließend das Abendmahl. Ich lasse es dir an.
Okay, hört man mich? Ist es okay? Gut. Also Sie haben ja schon vorher eine Geschichte gehört. Ich habe auch beschlossen, Ihnen eine kleine Geschichte zu erzählen. Eine wahre Geschichte. Eine Geschichte, die vor einigen Jahren begonnen hat und die noch nicht fertig ist. In einem kleinen Bergdorf, in einem sehr armen, streng muslimischen Land, wohnt ein kleines Mädchen. Die Häuser in ihrem Dorf haben alle die für die Region typischen Flachdächer. Und als das Mädchen 3 Jahre alt ist, steigt es auf so ein Flachdach und fällt in die Tiefe. Dabei verletzt es sich das Gesicht so stark, dass viele Gesichtsknochen brechen. Die Ärzte in ihrer Heimat sind nicht in der Lage, das Gesicht wiederherzustellen. Und Geld für eine Operation im Ausland ist bei der armen Familie nicht vorhanden. So kommt es, dass die Gesichtsknochen x-beliebig zusammenwachsen. Das Gesicht sieht schrecklich entstellt aus, aber was noch viel schlimmer ist, das Mädchen kann den Mund nicht mehr öffnen, um Nahrung aufzunehmen, und so müssen die Ärzte einen Zahn vorne ausbrechen, damit man wenigstens weiche Nahrung durch ein Loch in den Mund schieben kann. Als das Mädchen 20 Jahre alt ist, kommt in dieses abgelegene Bergdorf eine Missionarin. Sie sieht die jetzt junge Frau mit dem entstellten Gesicht und setzt sofort eine Hilfsaktion in Gang. Sämtliche Unterstützer werden aufgerufen zu beten und zu spenden, damit diese junge Frau sich im Ausland einer Operation unterziehen kann. Das Geld kommt 0, nichts zusammen und ein erster Eingriff findet in Kenia statt. Er bringt allerdings noch nicht den gewünschten Erfolg. Deshalb entscheidet sich die Missionarin für eine zweite Operation, und zwar für eine Operation in Jordanien in einem christlichen Spital. Jordanien ist ein muslimisches Land, aber in dem Land leben ja auch sehr viele Christen. Auf dieser Reise wird die junge Frau von ihrem Vater begleitet. Und die Missionarin fordert alle Unterstützer in der Heimat auf, für Vater und Tochter zu beten. Erstens, dass die Operation den gewünschten Erfolg bringt. Und zweitens, und das ist vor allem ihr großes Gebetsanliegen, dass Vater und Tochter sich bekehren. Jetzt möchten Sie gerne wissen, wie die Geschichte weitergeht. Und das ist so. Vor einigen Wochen haben wir einen Brief bekommen von der Missionarin. Und in diesem Brief erzählt sie, dass die junge Frau jetzt endlich ihren Mund öffnen kann. Das ist also schon mal ein Fortschritt nach der Operation. Und was noch viel mehr ist, Vater und Tochter haben sich beide bekehrt. Ich kann es jetzt fast nicht weiterlesen. Als ich den Brief kriegte, da muss ich erst mal weinen, weil ich mich so wahnsinnig gefreut habe, dass Gott unsere Gebete so ernst nimmt. Als sie das nämlich schrieb, dass Vater und Tochter sich bekehren sollten, habe ich, wie ich so veranlagt bin, ziemlich gegrinst und habe gedacht, das ist ja gleich ein Dollarwunsch auf einmal, gerade beide und beide so Muslime. Und genau das ist passiert. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Es gibt nach wie vor viel Grund zum Beten. Einmal dafür, dass die Entstellungen im Gesicht der Frau noch weiter zurückgehen. Und zum anderen, und das ist ganz besonders wichtig, beide leben ja in einem ganz strengen islamischen Land, dass sie im Glauben festbleiben, dass sie richtig wachsen und vorankommen und dass sie vor allem auch versuchen, ein Zeugnis zu sein in ihrer muslimischen Umgebung.